und wir möchten eine dritte Person dazu holen in dieser Gesprächsrunde, wenn es denn um Schreiben geht, um Schreiben auch in halluschen Verlagen. Und da hole ich Jennifer Sonntag ganz gerne hier mit dazu. Sie ist diplomierte Sozialpädagogin und bietet seit 2017 ausgesuchte Vorträge, Seminare und Workshops zu behinderungsspezifischen Themen an. Und zuvor, da war sie 16 Jahre an einer berufsbildenden Einrichtung für blinde und sehbehinderte Menschen in Mitteldeutschland im Bereich der Öffentlichkeits- und Rehabilitationsarbeit tätig. Und auch sie hat halt vor kurzem ihr erstes Buch veröffentlicht, genau wie Axel und Christoph, im Halluschen Verlag, Edition Outbird.
Ja, hallo.
Du kommst ja eigentlich aus dem Bereich der Sozialwissenschaften und nun ist dein Buch Seroquel-Märchen erschienen. Welche Beweggründe haben dich denn dazu bewogen, dich dem Schreiben zuzuwenden?
Es ist tatsächlich so ein bisschen immer die Sozialpädagogik gewesen. Ich habe gar nicht das große Schriftsteller-Dasein im Blick gehabt. Ich habe angefangen mit der Straßenpunk- und Junkie-Szene in Halle. In meinem Erstlingswerk, in meiner Jugendsünde Märchenland im Müll, habe ich so diese Themen aufgegriffen, die am Straßenrand vor sich hin dümpelten, weil ich eigentlich in die Drogenarbeit gehen wollte. Und dann kam die Erblindung ins Spiel und dann habe ich natürlich eher so diese Themen bearbeitet. Was ist für blinde Menschen Schönheit? Wie leben die ihre Identität, wenn die ihr Augenlicht verlieren? Und ja, auch in dem aktuellen Buch ist es wieder eher so ein eigentlich harter Stoff, eingepackt in Pastell, möchte ich sagen.
Genau, dein Buch Seroquel-Märchen wird auf der Seite deines Verlages auch als Erwachsenenmärchen beschrieben und laut Ankündigungstext ist der Schauplatz deiner Geschichte eine Psychiatrie. Worum geht es denn und welche Aspekte der Geschichte machen dein Buch denn zu einem Erwachsenenmärchen?
Erwachsenenmärchen klingt immer so ein bisschen versaut. Also das mache ich auch. Ich schreibe auch erotische Literatur. Hier muss ich allerdings in der Hinsicht enttäuschen. Es ist keine erotische Literatur, sondern es ist Literatur, die Depressionsproblematik aufgreift und im Grunde so den heiklen Tanz zwischen Stabilisierungsmedikation und Selbstbestimmung, aber auch das Thema schlechte Teilhabechancen für Menschen mit Behinderungen in therapeutischen Einrichtungen. Also es gibt da ganz viele Berührungsängste und Depressionen zweiter Klasse. Wenn also jemand mit einer Behinderung anderer Art dort anklopft, sind Therapeuten, Ärzte, Pflegepersonal oft sehr überfordert und wissen gar nicht, wie gehe ich jetzt damit um, dass jemand eine Hörsehbehinderung oder eine andere Behinderung hat. Und Leute werden aufgrund dieser Tatsache häufig abgewiesen, egal ob die mental schon am Strick hängen, denen kann man da gar nicht so gut helfen. Und das ist natürlich ein Missstand.
Du schreibst ja nicht nur, du berätst und berichtest ja auch als journalistische Aktivistin und auch als Inklusionsbotschafterin der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland rund um Barrierefreiheit und Teilhabe, wie du auch eben schon erwähntest. Und dabei setzt du dich ja dann auch vor allen Dingen für blinde und sehbehinderte Menschen ein. Wie kann man sich das vorstellen? In welchen Bereichen setzt du dich da genau für was beziehungsweise dann auch für wen ein?
Im Grunde, wenn man einmal so diese Brille auf hat, begegnen einem ganz viele Dinge, die noch nicht barrierefrei sind. Im Grunde ist das Wort schon so uncharmant, dass man sich gar nicht mehr öffnen möchte. Deswegen versuche ich es immer so ein bisschen auf die charmante Art. Als Blinde passieren mir natürlich Skurrilitäten, wo ich dann weiß, wie die sich am eigenen Leib anfühlen und kann dann auf dem Gebiet, wenn ich wieder bei Kräften bin, Dinge auch anpacken. Aber ganz viele Menschen mit Behinderung wenden sich auch an mich und sagen, oh, mir ist das und das passiert und hier bin ich wieder Mensch zweiter Klasse und da darf ich nicht rein und da darf ich nicht mitmachen oder da wurde ich abgelehnt und zurückgewiesen. Und da muss man natürlich dann wirklich auch Gesetze auffahren und juristisch dagegen vorgehen, weil dann natürlich massiv Diskriminierung vorliegt. Und wenn es da keine engagierten Menschen gibt, die dieses unsexy Wort Barrierefreiheit immer wieder auf den Plan rufen, ändert sich da natürlich auch nicht.
Wie unterscheidet sich denn deiner Meinung nach das berufliche Leben von Autorinnen und Autoren mit und ohne Sehbehinderungen?
Kann ich gar nicht so sagen, weil ich zum Glück, muss ich sagen, gar nicht Berufsautor sein muss. Ich bin so eine Patchwork-Decke aus Moderatorin. Ich darf ja auch noch für das MDR-Fernsehen Prominente aus Sicht einer Blinden interviewen. Dann darf ich Sozialpädagogin sein und Menschen mit Behinderungen beraten und Inklusionsbotschafterin sein und Autorin ist dann der kreative Ausgleich. Wenn ich jetzt vom Autorendasein leben müsste, wäre das wieder ein ganz anderer Ansatz. Aber ich denke, ich kann das Autorendasein gut leben, weil ich habe einen sprechenden Computer und im Kopf ist man ja unheimlich fantasiereich und frei und merkt die Blindheit gar nicht. Und ich glaube, das ist ein gutes Medium, sich der Welt mitzuteilen, wenn man eine Behinderung hat. Ich glaube, da kann man gut Autor sein.
Zum Thema gut Autor sein wollen wir noch Leute dazu holen, nämlich Axel und Christoph, die sind ja schon seit längerem hier bei mir im Studio, haben auch schon übers Autorensein gesprochen. Ihr alle veröffentlicht im gleichen Verlag, kennt euch aber wohl gar nicht, habe ich gerade rausgefunden, deswegen könnt ihr euch hier an dieser Stelle mal begrüßen.
Hallo!
Hallo Jennifer.
Hallo.
Und du hast ja auch eben schon...
Sehr sympathische Stimme.
Oh, danke schön.
Wir sind ja gerade beim Thema Arbeitsrealitäten quasi im Speziellen. Kommen wir zum Allgemeinen. Wie könnt ihr denn von eurer Kunst, Jenny hat es ja gerade schon erwähnt, aber wie könnt ihr denn von eurer Kunst und dem, was ihr da tut, eigentlich leben?
Also in meinem Fall ist es so, dass das Schreiben und die Musik, das hat überhaupt nichts Kommerzielles, ne? Ich bin froh, dass ich mit meinem Grafikdesign und Illustration meine Brötchen verdienen kann. Ja. Ich bin freischaffend selbstständig und habe zum Glück genügend Freiraum, um die anderen Sachen, wo das Herzblut dann auch drinsteckt, zu tun.
Naja, ich gräbel ziemlich rum, muss ich sagen, auf jeden Fall. Ich habe immer mal so ein paar Stipendien und so, mit denen ich mich so durchhange und dann muss ich wieder irgendwelche seltsamen Jobs machen, die aber auch irgendwie trotzdem interessant sind, weil man sie nicht ewig machen muss. Und dann kommt ab und zu mal was rein. Aber sonst, man muss sich halt so durchwühlen.
Durchwurschteln, genau. letzte Woche haben unter dem Motto ausgehetzt, gemeinsam gegen die Politik der Angst, tausende Menschen in München demonstriert, auch unter anderem der Schriftsteller Albert Ostermeier war dabei und es sei ihm wohl sehr wichtig, dass auch Kundschaften eine Haltung zeigen, so sagte er jedenfalls in einem Interview, Neutralität bedeutet für die Kunst und die Kultur den Tod, so ein Zitat aus dem Interview. Welche Themen sind euch dreien denn jetzt persönlich wichtig, in der Kunst zu verhandeln, vielleicht auch gerade aktuell und warum?
Es gibt tausend Themen, glaube ich. Ich finde, wenn man berichtet von dem, was man erlebt und wo da die Reibungsflächen sind, was auch immer, ich will jetzt nicht unbedingt irgendwelche Schlagworte nennen, ne? Dann raus damit, ne? Und diskutieren und auch lautstark. Also ob das politisch ist, ob das irgendwie im gesellschaftlichen, im städtischen Raum ist, wenn zum Beispiel Freiheiten beschnitten werden bei Hausprojekten und so weiter, wo Kulturraum beschnitten wird, dann müssen wir laut sein. Und wie gesagt, da gibt es wirklich tausend Themen und für die Kunst sowieso, ne?
Also unbedingt, Literatur muss laut sein und ich finde das unheimlich befreiend. Also am Anfang war ich auch so ein bisschen diplomatisch und wenn man so für Einrichtungen arbeitet, dann muss man immer die Samthandschuhe anziehen und ich bin froh, dass ich jetzt diesen Befreiungsschlag erleben darf und mich äußern kann zu ganz vielen Themen und das löst dann auch so ein Gemeinschaftsgefühl aus und wenn einer was sagt, dann sagt er nichts, so ein Glück hast du es angesprochen und wir dürfen das und wir müssen das, das ist eigentlich unsere Aufgabe als Autoren auch, das finde ich wahnsinnig wichtig, also unbedingt.
Ich habe mich immer ein bisschen schwer getan mit Politik und Kunst, also für mich war das immer was von hinten rum kommt irgendwie, also Kunst als einen Sinn von Inspiration oder Aufklärung, aber eher auf so einer, philosophisch-ästhetischen Ebene irgendwie. Es hat mich immer tatsächlich schwer getan, irgendwie politische Kunst zu machen. Ich habe das dann bei Josef Beuys gesehen, der dann irgendwann diese politischen Sonne statt Regen Songs gemacht hat und das fand ich irgendwie dann irgendwie nicht mehr so gut. Also ich glaube, Kunst kann sich, sollte sich auf jeden Fall irgendwie einsetzen, aber ich glaube, das überzeugt irgendwie auf so eine andere Weise, ohne unbedingt zu polarisieren.
Ich merke manchmal, dass das so fachliche Texte oder so Menschen überhaupt nicht erreichen. Wer hat Bock, sich mit akademischen Auseinandersetzungen irgendwie zu befassen, schon gar nicht zu Themen, die sowieso sperrig sind. Und Kunst, wie du schon sagst, ohne dass man es merkt, ist man dann in so einem Thema schon mittendrin. Und das, das nimmt Menschen mit, ohne erhobenen Zeigefinger oder so. Und wenn man das hinkriegt, das wäre schön.
Genau, ja, das ist immer das Problem, dieser erhobene Zeigefinger.
Ich persönlich bin da auch ein großer Fan von der ersten Psychoanalytikerin in Deutschland, nämlich Salome heißt sie, die auch mit Nietzsche zum Beispiel viel zu tun hat, und die hat sich extrem auch dagegen gestellt, dass immer alles so in Sachbüchern reingequetscht wurde, was sich an Theorie und Gedanken und Diskussion entwickelt hat, und die war auch eine ganz große Befürworterin, das in Romanen, in Gedichten quasi auszuleben und Menschen damit halt zu erreichen. Als abschließende persönliche Frage an euch alle, vor all diejenigen, die jetzt hier diesem Magazin zugehört haben in den letzten Minuten und über eine Laufbahn zum Beispiel oder Laufbahn, einen Abschnitt, wie auch immer, als schreibende Person nachdenken, als schreibende Person, die vielleicht auch veröffentlichen will, was würdet ihr dieser Person gerne raten?
Lesen, lesen, lesen. Also die Lust daran, weiß nicht, die ist entweder da oder sie ist nicht da, ne? Und dann vielleicht auch mal, wenn man das ist dann interessant, weil man beginnt ein bisschen analytisch auch zu lesen, ne, und sich zu fragen, hey, wieso hat das jetzt gerade so gewirkt? Was macht denn der da eigentlich? Ja? Und da dreht sich kurz irgendwas um, dann ist man nicht nur so Lesekonsument und lässt sich sozusagen entführen, was wunderschön ist. Aber da gibt es dann auch vielleicht so einen Punkt, wo man mal hinterfragt, warum ist das jetzt so formuliert? Ne? Und das finde ich immer wieder großartig, da zu schauen und mich überraschen zu lassen.
Ja, einfach auch Leute aufsuchen, die das irgendwie auch machen, um sich damit dann austauschen zu, also mit den Leuten auch austauschen zu können. Da gibt es ja in Halle verschiedene, also den Dichterkreis im Hinter-Manhattan oder den Kreis um Wilhelm Bartsch und so. Und das ist dann auch immer interessant und gibt Mut, und man kann sich einfach austauschen und inspirieren lassen. Und man braucht auch einen gewissen, vielleicht einfach auch einen langen Atem. Also ich habe mir echt Zeit gelassen, dieses Gedichtband zu veröffentlichen, habe das 100-mal überarbeitet und einfach auch nicht auf Krampf da versuchen, unbedingt fertig zu werden, sondern es einfach laufen zu lassen.
Und der erste Satz im Roman darf nicht lauten, es regnete.
Jennifer, hast du noch einen persönlichen Tipp an Schreibenwollende?
Ja, also sich von dem Gedanken verabschieden, man könne mit Literatur Geld verdienen. Und da ist der Austausch mit anderen Autoren wirklich sehr heilsam. Also ich habe von Anfang an guten Kontakt gehabt zu Untergrundautoren, auch aus Leipzig und so, oder Gera, unser Verlag, der sitzt ja in Gera. Und man wird dann so ein bisschen wirklich runtergeholt. Also wenn wir das Glück haben, irgendwann mal einen Bestseller zu schreiben, okay, dann nehmen wir das sicherlich billigend in Kauf. Aber es gibt ja Leute, die denken, sie schließen da so an Shades of Grey oder so eine Schweinereien. Und das darf natürlich nicht der Motivationsgrund sein. Und da sind wir, glaube ich, erstmal auf einer ganz anderen Ebene unterwegs vorher.